Willkommen zu einer neuen Folge im Utopia Changemaker Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Martin Tillich und wir sprechen heute übers Baumpflanzen. Bei mir zu Gast ist heute Felix Finkbeiner. Felix ist der Gründer von Plant for the Planet, eine Organisation, die vermutlich viele von euch kennen.
Der Utopia Podcast.
Mit 9 Jahren hielt Felix ein Referat in der Schule über den Klimawandel und schlug vor, dass Kinder 1 Million Bäume in jedem Land pflanzen sollten. Das war tatsächlich der Startpunkt für eine globale Bewegung, die Millionen von Bäumen gepflanzt und unzählige junge Menschen inspiriert hat. Plant for the Planet setzt sich heute weltweit für die Wiederaufforstung ein, um die Klimakrise und den Verlust der Artenvielfalt zu bekämpfen. Ich freue mich darauf, mit Felix über all das zu reden und bin sehr gespannt darauf, was er denn heute so genau macht.
Werbung. Kennst du die Utopia-Liste mit den besten Ökostromanbietern? Einer davon ist Green Planet Energy. Das Unternehmen wurde von Greenpeace gegründet und liefert sauberen Strom nach den strengen Kriterien der Umweltorganisation. Echten Ökostrom eben. Als Genossenschaft gehört Green Planet Energy keinem Konzern oder Aktionären, sondern mehr als 39.000 Mitgliedern. Für Sie und für alle, die Mitglied werden wollen, gibt es ein besonderes Stromangebot. Den Genossenschaftstarif mit extra Preisvorteil. Also, wie wär's? Willst du als MiteigentümerIn von Green Planet Energy die Energiewende nach vorn bringen? Mit dem Aktionskennwort Utopia 60 sicherst du dir bis zum 30.09. zusätzlich 60 Euro Wechselbonus. Erfahre mehr auf green-planet-energy.de. Werbung Ende.
Hi Felix, schön, dass du da bist.
Danke, Martin.
Wir werden jetzt etwa 1 Stunde sprechen. Sag mal, wie viele Bäume wird deine Organisation etwa in dieser Zeit pflanzen?
Gerade eben ist die Pflanzsaison in Mexiko. Das ist eins unserer Renaturierungsprojekte. Und die Kollegen vor Ort pflanzen ungefähr 10.000 Bäume am Tag zurzeit. Und das auf 1 Stunde runtergebrochen sind dann so grob 400 Bäume.
Das ist beeindruckend. Wir können uns zurücklehnen und quatschen.
Genau.
Sag mal, warum Mexiko? Seid ihr, ich weiß, Mexiko ist einer der Orte, an dem ihr hauptsächlich tätig seid. Kannst du Näheres zu erklären?
Grundsätzlich gibt es natürlich eine ganze Menge Länder auf der Welt, wo es dringenden Renaturierungsbedarf gibt. Also degradierte Wälder, die wir dringend wiederherstellen müssen. Mexiko ist eins von vielen. Wir haben uns damals für diese Region auf der Yucatan-Halbinsel im Südmexiko aus verschiedenen Gründen entschieden. Erstens, es ist einer der weltweit Biodiversitäts-Hotspots. Ja. Das sind Flächen mit besonders hoher Biodiversität, die aber auch besonders gefährdet sind. Und diese Regionen wiederherzustellen ist extrem wichtig, eben nicht nur um die Klimakrise zu bekämpfen, sondern eben auch um die Biodiversität zu schützen. Das ist der erste Grund. Zweitens sind die Tropen, da wachsen die Bäume schneller und nehmen deswegen auch mehr CO2 auf. Aber es kamen damals auch praktische Gründe hinzu. Wir hatten von Anfang an ein ganz großes Team an begeisterten Mitgliedern in Mexiko, die da richtig loslegen wollten. Und um so ein Projekt umzusetzen, ist es natürlich auch wichtig, lokale Kontakte zu haben, denen man vertrauen kann, die aber auch gut machen und die einem helfen können, sowas aufzusetzen. Und das hatten wir in Mexiko und das hätten wir zum Beispiel in Kenia nicht gehabt. Und wir hatten am Anfang so eine große Liste an Ländern, wo es Sinn machen würde, zu renaturieren. Und Mexiko war dann eben auch praktisch am einfachsten.
Mhm. Man hört jetzt am Anfang schon raus, ihr seid ein wichtiger Akteur in der globalen Aufforstung, wenn ich das so richtig sage. Kannst du uns einen Einblick über die aktuelle Lage geben? Wie ist grob das Verhältnis, wenn das so für dich machbar ist, von Abholzung und Aufforstung? Vielleicht noch eins hinten dran gesetzt. Es ist inzwischen ja auch so, dass der Amazonas-Regenwald mehr CO2 zumindest aktuell ausstößt, als dass er bindet. Vielleicht kannst du mal das große Bild zeichnen.
Sehr gerne. Vielleicht ist es da wertvoll, einfach ein bisschen in die Geschichte zurückzugehen. Vor 11.000 Jahren, nach der Eiszeit, erlebten wir quasi das maximale Ausmaß des weltweiten Waldes. Denn es gab damals erst kaum Menschen auf der Welt, ungefähr 1 Million, und deswegen viel zu wenige, als dass wir jetzt groß abholzen hätten können. Und deswegen gab es damals ungefähr 6 Billionen Bäume auf der Welt. Seitdem ist natürlich die Weltbevölkerung sehr stark gewachsen und wir haben eine ganze Menge von diesem Wald zerstört. Von den 6 Billionen Bäumen, die es damals gab, gibt es heute noch ungefähr die Hälfte.
Ich versuche sie mir gerade vorzustellen, das sind eine Menge.
Genau. Wirklich nur noch die Hälfte dieses Waldes, also 3 Billionen Bäume. So grob 400 Bäume pro Mensch auf der Welt heute. Jetzt natürlich in einer perfekten Welt würden wir natürlich all dies verlorene, gegangene Wälder wiederherstellen. Aber für die 8 Milliarden Menschen auf der Welt brauchen wir eine ganze Menge Landwirtschaftsfläche. Und das ist natürlich die oberste Priorität. Aber es gibt auch eine ganze Menge degradierte Flächen auf der Welt, die wir heute nicht landwirtschaftlich nutzen und die wir wiederherstellen könnten. Und das ist ungefähr genug Platz für 1 Billion weitere Bäume. Wir können also von den 3 Billionen, die wir heute haben, nicht zurück auf die 6 Billionen, aber wir können auch ungefähr 4 Billionen Bäume hochgehen, ohne in Konkurrenz mit der Landwirtschaft zu sein. Also es gibt eine ganze Menge Potenzial mit Wäldern, die Klimakrise zu bekämpfen. Aber die andere Frage, die ihr auch gestellt hast, ist, wie geht's heute? Ja. Wie sieht es heute mit der Abholzung aus? Und da gibt's so eine Mischung aus guten und schlechten Nachrichten. Fangen wir vielleicht mit der schlechten Nachricht an. Wir verlieren heute noch ungefähr 10 Milliarden Bäume im Jahr. 10 Milliarden Bäume, um da so ein Gefühl für zu bekommen, ganz Deutschland hat ungefähr 8 Milliarden Bäume. Wir verlieren also jedes Jahr knapp mehr Bäume, mehr Wald, als ganz Deutschland hat. Eine ganze Menge. Aber wenn man das ein bisschen in den historischen Kontext rückt, dann ist es gar nicht so schlimm, wie das vielleicht klingt. Denn die meisten Menschen denken, wir erleben gerade heute den Höhepunkt der Abholzung. Aber das stimmt nicht. Der Höhepunkt der globalen Abholzung war in den 80er Jahren. Damals verloren wir nicht 10 Milliarden Bäume im Jahr, sondern ungefähr 30 Milliarden Bäume im Jahr.
Das ist unfassbar viel.
Unfassbar, enorme Mengen. Also dieser Rückgang über die letzten 4 Jahrzehnte sollte uns Hoffnung geben. Ja, wenn wir das von 30 Milliarden auf 10 Milliarden Verlust reduzieren können, dann sollten wir diese letzten 10 Milliarden auch noch schaffen und ins Positive des wenden können. Ein ganz großer Teil des Grundes, wieso wir das geschafft haben, ist, dass die Produktivität der Landwirtschaft über diese Zeit sehr stark nach oben gegangen ist und die Produktivität der Landwirtschaft schneller gewachsen ist als die Bevölkerung. Und deswegen ist der Druck auf die Wälder ein bisschen zurückgegangen. Aber das Problem ist natürlich der globale Fleischkonsum. Dadurch, dass wir weltweit so viel Fleisch essen und immer mehr Fleisch essen, fördern wir natürlich da den Druck auf den Wald, weil wir natürlich durch den enormen Fleischkonsum viel mehr landwirtschaftliche Fläche brauchen, als wir die bräuchten, wenn wir weniger Fleisch essen würden. Also eins der effektivsten Sachen, die wir machen können, um die Wälder zu schützen, ist, den Fleischkonsum zu reduzieren. Aber es gibt noch eine andere hoffnungsvolle Geschichte, ja, die ich hier unbedingt dir auch noch erzählen möchte. Und es ist die Geschichte von Präsident Lula in Brasilien. Lula ist in den frühen 2000ern ins Amt gekommen in Brasilien und hat dann Marina Silva, eine Umweltaktivistin, die sich seit Jahrzehnten für den Waldschutz eingesetzt hat, zu seiner Umweltministerin gemacht. Und die beiden haben sich dann einen Maßnahmenplan erarbeitet, wie sie den Wald, den Amazonas, schützen wollen. Und es ist international, hat es viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, was die damals für eine tolle Arbeit gemacht haben. Denn über die 10 Jahre nach seinem Amtseintritt ist die Abholzungsrate in Brasilien um 83% zurückgegangen. 83%. Ein wirklich enormer Erfolg. Dann kam nach ihm noch seine Parteigenossin kurz, aber nach ihr dann einmal ein konservativer und dann ein rechtsextremer Politiker. Ja. Bolsonaro ist natürlich auch in Deutschland ganz gut bekannt. Und die haben eine ganze Menge Politik von Lula damals zurückgedreht. Und dadurch ist die Abholzungsrate auch wieder gestiegen. Aber gar nicht mal so sehr, wie viele Leute erwartet haben. Selbst zum Höhepunkt unter Bolsonaro war die Abholzungsrate immer nur noch halb so hoch als am Anfang der Lula-Regierung. Und jetzt kam natürlich Anfang 23 Lula wieder ins Amt und er hat die gleiche Umweltministerin Marina Silva wieder ins Amt geholt und sie haben wieder dort angesetzt, wo sie damals aufgehört haben. Und im ersten Jahr unter den beiden ist die Abholzungsrate in Brasilien wieder halbiert worden. Also wirklich ein Beispiel, wie schnell wir in diesem Thema vorankommen können, wenn wir es ernsthaft anpacken. Und eine ganz wichtige Sache da noch ist, dass ein Teil dieses Verdienst auch dank Deutschland passieren konnte. Yes. Im Jahr 2007, als wir zum ersten Mal so richtig gesehen haben, wie schnell die Regierung in Brasilien da vorankommt, hat sich Deutschland und Norwegen haben sich zusammengetan mit der brasilianischen Regierung und den Amazonas-Fonds gegründet. Der Amazonas-Fonds ist ein sehr einfaches System, in dem Länder weltweit einzahlen können in ein Topfgeld und dieses Geld darf dann nur für den Schutz des Regenwaldes ausgegeben werden. Und zwar auch nur dann, wenn die Abholzungsrate zurückgeht. Und das hat auch wunderbar geklappt. Norwegen und Deutschland zusammen haben ungefähr 1 Milliarde eingezahlt. Davon Norwegen 90% und wir 5% und der Rest kam noch von ein paar anderen Ländern. Also wir haben da vergleichsweise gute PR relativ günstig bekommen. Der größte Dank geht da an Norwegen. Aber Deutschland hat in der Umsetzung dieses Fonds ganz maßgeblich mitgeholfen. Ohne die KfW und die GIZ hätte das nicht geklappt. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit in dem Bereich gelingen kann. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass wir das in anderen Ländern auch umsetzen. Denn der zweitgrößte Regenwald auf der Welt nach dem Amazonas ist im Kongo-Becken in Zentralafrika. Da ist heute die Abholzungsrate noch relativ gering, auch weil die Bevölkerung so extrem arm ist und wegen der Gewalt, wegen den Konflikten in dieser Region. Jetzt hoffen wir alle, dass diese Konflikte bald enden werden, denn das ist ein enormes Elend, ein enormes Leiden in dieser Region zu heute. Aber wenn diese Konflikte enden, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Abholzungsrate hochgehen kann. Wenn eine Region extrem arm ist, wird auch nicht viel abgeholzt, denn zur Abholzung gehören große Maschinen, große Investitionen dazu. Und wenn dann mal der Wohlstand anfängt zu steigen, dann steigt in der Regel auch Abholzung. Wie Brasilien zeigt, muss das nicht mehr Abholzung bedeuten. Man kann auch Wohlstand schaffen, ohne den Wald zu zerstören. Aber ich glaube, wenn sich Brasilien in den nächsten Jahrzehnten weiter in diese Richtung bewegt und hoffentlich im Kongo-Becken Frieden einkehrt, dann werden wir in 20 Jahren nicht mehr vom Amazonas sprechen, sondern ausschließlich vom Kongo-Becken. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns die nächsten Jahre auf diese Region konzentrieren und als Weltgemeinschaft sicherstellen, dass diese Region wohlhabend wird, während gleichzeitig der Wald geschützt wird.
Danke dir für die tiefen Einblicke. Spannend, was du dazu alles berichten kannst. Du hast es selbst angesprochen, ich habe es auch angesprochen. Wir pflanzen die Bäume ja nicht nur um der Bäume willen, sondern es geht um die Klimakrise. Ich spitze die Frage absichtlich zu. Wird es reichen? Wir pflanzen alle Bäume, die wir noch pflanzen können, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen?
Die Antwort ist ganz klar nein. Selbst.
Drum sagte ich absichtlich zugespitzt.
Ja, genau. Nee, aber es ist mir sehr, sehr wichtig, dass das auch immer klar ankommt. Ich glaube, dass Bäume extrem wertvoll sind und extrem mächtig sind, aber dass wir mit Bäumen auf alleine ganz klar dieses Problem nicht lösen können. Wir haben vorhin gerade angesprochen, dass wir weltweit das Potenzial haben, unseren Waldbestand um ungefähr 1/3 zu erhöhen, von den 3 Billionen Bäumen auf 4 Billionen. Selbst wenn wir das schaffen würden, und das ist natürlich ein extrem ambitioniertes Projekt. Aber selbst wenn wir das schaffen würden, würden diese Wälder ungefähr 1/3 des heute menschgemachten CO2-Ausstoßes aufnehmen. Und 1/3 ist natürlich viel, viel weniger als 100%. Ja, also ein großer, großer wichtiger Baustein, aber alleine reicht's nicht. Das Allerwichtigste, was wir tun müssen, ist natürlich unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das muss das oberste Ziel und die oberste Verantwortung sowohl von der Bundesregierung und auch allen Unternehmen in Deutschland sein, dass sie ihre Emissionen reduzieren.
Da stimme ich dir komplett zu. Bei euch ist es ja so, ihr finanziert euch auch durch Spenden und Partnerschaften mit Unternehmen. So wird dann durch Kommunikation wird das Baumpflanzen zur CO2-Kompensation, der man ja allgemein ankritteln kann. Die grundlegendste Kritik lautet, sie ist eine Art Freifahrtsschein, weil ich mache es wieder plakativ, dadurch, dass ich einen Baum pflanze, kann ich alles Klimaschädliche, was ich so machen kann, entweder als Privatmensch, als Unternehmen oder als Staat kompensieren. Wie stehst du dazu?
Vielen Dank, dass du das ansprichst. Ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie du richtig beschrieben hast, ist die große Gefahr bei der Kompensation, dass wir uns da so eine Art Freibrief geben, dass wir den Druck rausnehmen, dass wir denken, wir tun woanders was Gutes, deswegen ist es weniger wichtig, dass wir in unserem Betrieb hier im Unternehmen vor Ort in Deutschland unsere CO2-Emissionen reduzieren. Und das kann nicht sein, denn wie wir gesehen haben, durch Wälderrenaturierung können wir zwar einen wichtigen Beitrag leisten, aber das Problem nicht lösen. Gleichzeitig ist diese Wälderrenaturierung im globalen Süden natürlich essentiell, um die Klimakrise anzupacken. Ohne die Wiederherstellung dieser Ökosysteme kriegen wir natürlich die Biodiversitätskrise nicht gelöst und auch die Klimakrise nicht gelöst. Die 1,5-Grad-Grenze ist schlicht nicht haltbar, wenn wir diese Wälder nicht renaturieren. Und Länder wie Brasilien, wie Indonesien, werden es nicht alleine finanziert bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir es irgendwie schaffen, dass Regierungen und Unternehmen aus dem globalen Norden diesen Schutz und die Renaturierung dieser Ökosysteme finanzieren. Und da kann Kompensation natürlich ein sehr wertvolles Mittel sein. Deswegen komme ich zu dem Schluss, dass wenn ein Unternehmen nur kompensiert, dass es nicht akzeptabel ist und kritisiert gehört. Wenn ein Unternehmen es aber ernsthaft anpackt, im Unternehmen, im eigenen Betrieb die Emissionen zu reduzieren, einen klaren Plan haben, wie sie bis 2030, 40 oder 50 auf null Emissionen runterkommen, aber sagen in der Zwischenzeit, wir kommen nicht von heute auf morgen auf null Emissionen, den Betrieb umzustellen, die Zulieferer umzustellen, braucht Zeit, in der Zwischenzeit kompensieren wir, dann halte ich das für sehr, sehr sinnvoll und sehr wertvoll und finde das auch richtig.
Werbung. Mit dem Genossenschaftstarif bietet Green Planet Energy seinen Mitgliedern echten Ökostrom besonders günstig. Du bist noch kein Mitglied? Dann lohnt es sich, das schnell zu ändern. Denn im Geno-Tarif sparst du nicht nur, sondern sammelst auch Punkte für dein Klima-Karma-Konto. Gut zu wissen, Mitglied wirst du schon ab einem einzigen Genossenschaftsanteil für einmalig 55 Euro. Mit dem Aktionskennwort Utopia 60 bekommst du bis zum 30.09. zusätzlich einen Wechselbonus von 60 Euro. Guter Deal, oder? Erfahre mehr auf green-planet-energy.de. Werbung Ende.
Ja, danke für die Antwort, auf die allgemein kritische Frage zum Thema Kompensation. Ich möchte dich auch Folgendes fragen. Auch an eurer Organisation gab es in den letzten Jahren vermehrt Kritik. Ich versuche sie mal zusammenzufassen. Und zwar hat die sich bezogen einerseits auf die Anzahl der gemeldeten Pflanzzahlen, auf die Methoden zur Datenerhebung, da geht es um Transparenz. Andererseits um die Frage, ob Pflanzorte letztlich ökologisch sinnvoll waren. Zusammengefasst, in meinen Worten würde die Kritik eine Ebene höher gedacht lauten, ob ihr tatsächlich so effektiv wart und Spendengelder so gut angelegt waren, wie das von euch behauptet wurde. Hakt da gerne ein, ob ich das richtig zusammengefasst habe. Und ich würde dich fragen, wie blickst du denn heute auf diese Kritik zurück? War sie gerechtfertigt?
Du sprichst da eine Kritik an von vor 3 Jahren, wo Journalisten unsere Arbeit genau angeguckt haben und da verschiedene Sachen in Frage gestellt haben. Und es war für uns natürlich erstmal ein wirklich harter Schlag, ja. Und für uns natürlich wichtig, auch dann ganz klar zwischen der berechtigten Kritik zu trennen, die Sachen, wo wir wirklich Fehler gemacht haben, die wir verbessern konnten und jetzt auch getan haben, und auch zu Unrecht kritisierten Punkte. Ich fange vielleicht mal mit zu den so Unrecht kritisierten Punkte an und räume die kurz ab. Und dann können wir auch gerne drüber sprechen, was berechtigt war und was wir seitdem auch verändert haben. Also die eine Sache, die zwar nie ganz konkret behauptet wurde in der Kritik, aber doch so ein bisschen mitschwang, ist die Frage, haben wir wirklich all diese Bäume auch gepflanzt? Und das ist natürlich für uns essentiell und ganz, ganz wichtig. Und wir haben damals auch gleich am Anfang Wirtschaftsprüfer beauftragt, die sich unsere Finanzzahlen in Deutschland und Mexiko angeguckt haben und auch vor Ort im Wald geprüft anhand unserer Datenlage und so weiter. Und auch, das ist das Schöne mit Bäumen, die stehen da oder die stehen da nicht, dass man das auch vor Ort gut prüfen kann und dann sehr schnell auch bestätigt haben, dass die von uns gepflanzten Bäume auch wirklich gepflanzt wurden. Also, dass unsere Pflanzzahlen stimmen. Dann gab es natürlich auch noch Kritik darüber hinaus, zum Beispiel, wie wir unsere Überlebensrate messen. Und da war die Kritik total berechtigt. Was wir damals gemacht haben, also wir versuchen natürlich mit einem relativ geringem Budget so große Wälder wie möglich wiederherzustellen, und wir haben uns damals entschieden, fast unser gesamtes Budget einfach in die Renaturierung zu stecken und das Messen, ja, was wir Überlebensraten, Wachstumsraten und so weiter haben wir damals für nicht so wichtig gehalten. Wir haben da mal einen externen Gutachter geholt, der dann einmal im Anfangsjahr einmal gemessen hat, was unsere Überlebensrate ist, und diese Zahl haben wir dann auch kommuniziert über die Jahre, ohne das aber regelmäßig nachzumessen. Da haben wir gedacht, natürlich, da spart man sich Arbeit und Kosten, ist ja auch wirklich aufwendig, diese Daten zu erheben. Aber diese Daten sind auch wirklich wertvoll, weil man natürlich daraus erstmal schneller merkt, wenn irgendwo ein Problem ist und man sich natürlich verbessern kann anhand dieser Daten. Das haben wir in den Anfangsjahren nicht gemacht und das hatten die Journalisten auch zu Recht kritisiert. Heute haben wir ein dreiköpfiges Datensammelteam in unserem Projekt in Mexiko, um das dort konkret gibt. Die erstellen über die ganze Flächen hinweg sogenannte Monitoring Plots, wo sie regelmäßig nachmessen, wie die Überlebensrate ist, wie die Wachstumsrate ist und besonders, wie sich die Überlebensrate auch von Baumart zu Baumart unterscheidet. Und das sind natürlich große Unterschiede und das hilft uns natürlich dann anzugucken, hey, mit dieser Baumart haben wir in dieser Region ein großes Problem und vielleicht pflanzen wir diese Baumart am falschen Ort oder vielleicht müssen wir in einem Baumschulenprozess was verbessern, um die Lebensrate zu erhöhen und so weiter. Also das haben wir deutlich verbessert. Ein anderer Kritikpunkt, auch ganz wichtig, war die Frage nach unserer Governance-Struktur. Wir hatten damals die Satzung unserer Stiftung 2011 in relativ kurzer Zeit aufgesetzt, in einer Zeit, wo wir irgendwie 3-4 Mitarbeiter hatten und ja, dann haben wir eine Satzung aufgesetzt, die vielleicht auch für eine Organisation dieser Größe ganz passend war. Aber die hatte dann natürlich die Organisation gewachsen über die Zeit und heute haben wir weltweit über die verschiedenen Landesorganisationen hinweg ungefähr 150 Mitarbeiter und da ist die Satzung von damals war nicht mehr angepasst. Ein Beispiel, der Vorstandsvorsitzender war gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender. Jetzt soll natürlich der Aufsichtsrat den Vorstand kontrollieren und wenn man gleichzeitig beide Räte vorsitzt, dann ist es natürlich nicht machbar. Das war ein Beispiel. Aber dann ist natürlich dieses Ding, wenn man da so im Tagesgeschäft drin ist, beschäftigt man sich mit seinen Bäumen, beschäftigt sich mit unserer Empowerment-Arbeit und so weiter und man setzt sich da selten hin und denkt, ja, dieses Jahr, jetzt kümmern wir uns mal um die Satzung. Und so blieb die Satzung halt bis 2021 dann so. Und da haben wir uns dann aber auch hingesetzt und die überarbeitet. Jetzt haben wir natürlich einen Stiftungsrat, ganz unabhängig vom Vorstand, so wie es sich gehört und so weiter. Also haben wir eine ganze Menge auch kleine Sachen, die dann jetzt vielleicht auch in diesem Format nicht so spannend sind, verbessert. Und sind jetzt, glaube ich, auch eine viel bessere Organisation, als die wir davor waren.
Ja, danke für die Ausführung. Mir kam gerade noch was ganz anderes in den Sinn, als du gesagt hast, die Bäume, die stehen dann ja einfach. Ich mochte in meinem Philosophiestudium Nebenfach sehr gern die Geschichte zweier Philosophen, die sich aus erkenntnistheoretischen Gründen genau darüber gestritten haben, ob da jetzt der Baum steht oder nicht steht. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt auch einiges infolge der Kritik verändert. Wie kann man sich denn, wir können auch gerne deinen Alltag nehmen, wenn du mal vor Ort bist, wie sieht der so aus? Was machst du da? Mhm. Wo du auch immer vor Ort bist.
Ja, genau. Also wir haben weltweit drei Hauptrenaturierungsprojekte. Das größte, und das ist das, über das wir auch gerade gesprochen haben, ist auf der Yucatan-Halbinsel im Süden Mexikos. Das zweite ist in Südspanien und das dritte ist in Zentralghana. Und ich versuche so viel wie möglich meiner Zeit in diesen Projekten auch zu verbringen und besonders in unserem Projekt in Mexiko. Da habe ich in den letzten Jahren ungefähr die Hälfte meiner Zeit in dem kleinen Dorf, Constitución heißt es, gewohnt. Das ist direkt in dem Projektgebiet, ungefähr 8 Stunden vom nächsten Flughafen entfernt. Und genau, da wohne ich in einem Dorf mit ungefähr 1000 Einwohnern und viele von unseren Kollegen, die sich dort um die Renaturierungsarbeit kümmern. Und ganz zentral unsere Arbeit ist natürlich die Analysen der Flächen in der Umgebung zu schauen, wo können wir am effektivsten arbeiten und welche Baumarten sind da wo richtig. Dann geht es natürlich darum, dass wir die richtigen Samen sammeln für die Renaturierungsarbeit, dann, dass sie in der Baumschule gut gepflegt und gezogen werden, gepflanzt werden und die Wälder dann auch geschützt werden. Und wir arbeiten dort auch sehr eng mit der lokalen Regierung zusammen, um die umliegenden Wälder auch zu schützen, um sicherzustellen, dass da die Abholzungsrate reduziert wird, sowohl um die Wälder zu schützen, als auch um die Tiere, die dort wohnen. Also zum Beispiel die größte Jaguar-Bevölkerung außerhalb von Brasilien ist in diesem Teil Südmexikos und es ist natürlich ganz wichtig, dass wir die auch schützen. Und dafür braucht es unbedingt diese Wälder.
Spannend. Lass uns doch mal zurückblicken, weil ich finde es wirklich sehr beeindruckend. Du sitzt hier mit 26, richtig? Mit 26. Du hast Plant for the Planet quasi als Neunjähriger gegründet, das kann man so sagen. Ne? Auf eurer Webseite gibt es da einen schönen Abriss zu, den ich mitgebracht habe. Da ist festgehalten, ein bisschen in Comicform und ein bisschen mit Text. Januar 2007, der neunjährige Felix fordert die Kinder auf, in jedem Land 1 Million Bäume zu pflanzen. Das habe ich auch im Intro erwähnt. Wie blickst du denn heute auf diese Zeit zurück? Ich finde es spannend, dass du sozusagen jetzt schon so weit zurückblicken kannst, obwohl du noch so jung bist, wirklich.
Ja, das ist in der Tat ein bisschen komisch. Ja, was mich dort hauptsächlich wundert oder für mich immer noch unklar ist, wie das alles so passiert ist. Weil wir saßen ja damals nicht mit der Idee, eine Organisation zu gründen, sondern es ging darum, dass wir einen Baum pflanzen wollten. Also ich sollte damals als Neunjähriger in meiner Klasse ein Referat über die Klimakrise halten. Und damals war der Eisbär mein Lieblingstier. Ich hatte nämlich ein paar Jahre davor von meiner Tante so einen großen Plüsch-Eisbär bekommen. Und dadurch
war
ist
das
mein...
War das die Zeit von Knut?
Ich glaube, es war noch ein paar Jahre da früher. Aber ich glaube, das kam damals. Aber es war genau zu dieser Zeit 2007, als alle Klimakommunikation immer mit diesem Eisbär auf der kleinen Scholle war. Und das hat mich damals sehr berührt. Es war mein Lieblingstier und ich wollte den Eisbären retten. Und kurz davor hatte eine Frau aus Kenia, Wangari Maathai, den Friedensnobelpreis bekommen. Sie ist leider heute viel zu unbekannt, was ich sehr, sehr schade finde. Weil sie eine sehr inspirierende, sehr beeindruckende
Person ist. Erzähl gerne mehr. Jetzt die Chance.
Ja, sie ist in den 50er Jahren in Kenia aufgewachsen und dann die erste Professorin in Kenia geworden, also die erste weibliche Professorin. Und hat eine ganze Menge beeindruckende Sachen gemacht, aber das, was mich am meisten berührt hat, ist das Greenbelt Movement. Sie hat eine Bewegung gestartet, um mit Frauen in Kenia und bald dann auch in anderen ostafrikanischen Ländern Bäume zu pflanzen. Und so haben sie über 30 Jahre hinweg 30 Millionen Bäume gepflanzt. Und sie hat das Bäumepflanzen damit auch als ein Mittel fürs Frauenempowerment benutzt. Weil für ganz viele der Frauen, die da mitgemacht haben, war das erste unabhängige Einkommen von ihren Familien. Ich aber damals als Neunjähriger habe diese Komplexität natürlich hier nicht verstanden, sondern nur, dass Bäume helfen, den Eisbären zu retten. Und weil sie so 30 Millionen Bäume gepflanzt hat, habe ich irgendwie die Idee gehabt, dass Kinder in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen sollten, ohne natürlich zu wissen, wie viele Länder es auf der Welt gibt oder sonst was oder irgendeinen Plan gehabt zu haben, sondern wir haben dann einfach in unserer Schule einen ersten Baum gepflanzt und dieses Ziel verkündet und haben dann kurz darauf zwei Lokaljournalisten darüber berichtet und so haben ein paar andere Schulen davon erfahren und die Nachbarschule, das Gymnasium Tutzing, hat dann auch einen Baum gepflanzt und dann habe ich das gleiche Referat aus meiner Klasse, genau, dann noch in ein paar anderen Schulen gehalten und so haben sich ein paar andere angeschlossen und haben auch mitgepflanzt und so ging das ganz langsam los und hat ein etwas älterer Schüler eine Webseite gebastelt und die war so eine ganz einfache Rangliste aus lokalen Schulen, wer am meisten Bäume gepflanzt hatte und ganz viele Schulen wollten dann an die Spitze der Rangliste. Und so hat sich Plant for the Planet langsam verbreitet. Und dann ungefähr ein Jahr später hatten wir gerade ungefähr 50.000 Bäume gepflanzt an verschiedenen Schulen. Und da haben wir eine kleine Pressekonferenz organisiert. Damals kam die Idee, weil mein Vater für seine Arbeit eine Pressekonferenz organisiert hat. So habe ich erfahren, was eine Pressekonferenz ist. Und da hatten wir die Idee, dass wir sowas auch machen wollen. Und da haben wir das verkündet, dass wir jetzt 50.000 Bäume gepflanzt hatten. Und es war natürlich eine schöne Geschichte, Kinder, die Bäume pflanzen. Und so hat es enorm viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Wir hatten da, glaube ich, ungefähr 500 Medienberichterstattungen hauptsächlich in Deutschland darüber. Und da ging es dann so richtig los. Auf einmal eine ganze Menge Schulen überall hatten, die mitmachen wollten. Und so hat sich Plant for the Planet dann verbreitet. Aber ich werde heute ganz oft gefragt nach Tipps und Ratschlägen, wie man sowas macht. Aber ich muss mich da immer entschuldigen, weil ich glaube nicht, dass ich sowas wieder hinbekommen würde. Sondern da war viel Glück dabei, ganz viele tolle Leute, die dir mitgeholfen haben und so weiter.
Und 2011 steht dann auch in diesem Teil, den ich mitgebracht habe von eurer Website, hast du dann schon vor der UN gesprochen. Da warst du dann 9, richtig?
Nee, da war ich 13. 9 war der Anfang.
9 war der, oh ja, jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Du warst 13, ja, 13 ist immer noch beeindruckend, ja. Um vor der UN zu sprechen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich erinnere mich hauptsächlich noch an die Zeit ganz kurz vor der Rede und wie nervös ich damals war. Aber ich bin mir sicher, wenn ich sowas heute tun würde, wäre ich noch viel, viel nervöser, als ich das damals war. Weil ich glaube, so als 13-Jähriger, ich wusste natürlich, was die UN ist und was dieses Gebäude ist, aber natürlich viel, viel weniger darüber, was in diesem Saal schon alles passiert ist.
Wobei ja schon, ich meine, Schulkinder haben ja auch sind nervös, wenn sie vor der Klasse reden, ist ja auch normal.
Das stimmt. Doch, natürlich. Wobei ich vor der Klasse immer viel nervöser war als vor allen öffentlichen Auftritten. Weil in der Klasse hat man natürlich seine Klassenkameraden, wo man weiß, was die, was man sich danach möglicherweise anhören muss, wenn man da einen Fehler macht. Und das hat man irgendwie von einer Rede vorhin in New York nicht. Also ich war in der Schule immer viel, viel nervöser als überall sonst.
Ja, super spannend. Jetzt machst du das schon richtig lange. Wie motivierst du dich denn persönlich, wo wir doch beide wissen oder sehr viel, wie viele andere Leute wissen, wie groß die Herausforderung ist, die Klimakrise zu bremsen?
Ja, auf jeden Fall eine enorme Herausforderung. Ich versuche so gut wie möglich, mich immer auch an die Erfolge zu erinnern und mich auf die Erfolge zu konzentrieren. Im Großen und Ganzen passiert natürlich weltweit noch viel zu wenig, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Aber dazwischen verstecken sich schon ganz wertvolle Fortschritte. Wir haben ja gerade schon über die Fortschritte im Waldschutzbereich gesprochen. Brasilien gibt mir eine ganze Menge Hoffnung und verschiedene globale Entwicklungen auch. Aber auch im Technologiebereich. Wenn wir sehen, wie dramatisch die Kosten von Solarstrom und von Windkraft in den letzten Jahren eingebrochen sind, wie viel günstiger Batterietechnik von Jahr zu Jahr wird. Alles Kerntechnologien, die essentiell sind, um die Klimakrise zu lösen. Das gibt mir eine ganze Menge Hoffnung. Wenn wir zurückdenken, vor 20 Jahren, als man damals kalkuliert hat, was die Prävention der Klimakrise kostet, das waren ganz andere Dimensionen als die Zahlen, von denen wir heute sprechen. Und ich wusste mich damals, da war ich noch zu jung, als dass ich mich damit hätte auseinandersetzen müssen. Aber ich stelle mir vor, dass es damals viel demotivierender war, es viel schwieriger war, sich vorzustellen, dass wir diese Krise überhaupt in den Griff zu bekommen, als das heute ist. Mit einfach viel, viel geringeren Kosten, wo es einfach viel, viel günstiger ist, diese Krise zu verhindern. Und solche Sachen geben mir Hoffnung, aber natürlich auch ganz, ganz konkret, finde ich, haben wir das große Glück, dass wir im Wald arbeiten dürfen, dass wir da ganz konkret jeden Tag die Fortschritte sehen dürfen und selbst wenn es im globalen Ganzen nicht ganz so gut läuft, sehen wir unsere kleinen Beiträge jeden Tag und die geben mir natürlich große Hoffnung.
Ich fand deinen Punkt zu sagen, heute können wir weitaus positiver auf die Klimakrise blicken, weil sie besser finanzierbar scheint, total wichtig. Das ist ein echt guter Punkt. Wie blickst du drauf, dass das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz gesellschaftlich eine weniger wichtigere Rolle spielt als noch vor 3, 4, 5 Jahren?
Ich hätte es, das ist unglaublich schade und ist für uns natürlich als Organisation auch schwer. 2018, 19, 20, da haben wir einen enormen Rückenwind erlebt, weil ganz Deutschland und in vielen anderen Ländern sich auf die Klimakrise konzentriert hat. Großenteils natürlich auch dank Greta, Luisa Neubauer, Fridays for Future, die das vorangebracht haben. Und dieser Rückenwind war natürlich enorm wertvoll. Gleichzeitig war das eigentlich die Ausnahme. Ja, also seit 2007, als wir angefangen haben, 80% dieser Zeit war eher wie heute, nicht wie 2019, 2020. Deswegen fühlt sich das jetzt heute nicht wie eine enorme Schwierigkeit an, sondern eher wie so ein Zurück auf den Status quo, so wie wir das gewohnt sind.
So wie wir das gewohnt sind, sehr schön.
Ich nehme an, dass es bei Utopia, bei euren Themen ja natürlich auch sehr ähnlich ist.
Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen es trotzdem, so viele Leute wie möglich zu motivieren. Aber merken auch, dass es schwerer geworden ist. Wenn der Rückenwind da ist, ist er nun mal da. Aber klar, die anderen Themen, die Nummer eins, die Rolle eins angenommen haben, die haben das natürlich auch verdient, ohne dass es die Klimakrise verdient hätte, zurückzufallen. So viel ist auch klar. Jetzt hast du vorher schon gesagt, du wirst öfter gefragt, welche Tipps du den Menschen geben könntest, die ja ähnlich große Veränderungen bewirken wollen, die du schon bewirkt hast. Ich würde dich zum Abschluss trotzdem gerne fragen, irgendwas muss es doch da geben.
Ich glaube, was ich gelernt habe, ist es, dass es so viele Menschen gibt, die was tun wollen, aber frustriert sind, weil sie keine Idee haben, wie sie ganz konkret in ihrem Leben was anpacken können oder mit den Menschen um sie herum was anpacken können. Deswegen glaube ich an jeden, der was anpacken möchte, will ich einfach sagen, es ist viel einfacher, als ihr wahrscheinlich denkt, da Mitstreiter zu gewinnen, weil überall um euch rum sind Menschen, die gerne bei was mithelfen wollen. Deswegen anpacken, loslegen, ausprobieren, es ist wahrscheinlich einfacher, als ihr denkt.
Super schönes Schlusswort. Vielen Dank, Felix. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke dir.
Der Utopia Podcast.